Jan-Wilhelm Witte.
Hallo Jan.
Kirsten Mulach.
Hallo Kirsten.
Medienapostel. Der vertikale Podcast. Mit Jan-Wilhelm Witte und Kirsten Mulach.
Herzlich willkommen zu den Medienaposteln. Ein fröhliches Hallo in die Runde. Hallo Jan.
Hallo Kirsten.
Jan, wir sind heute ja ganz aktuell, sprich wir sind direkt am Wochenende nach den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen. Und bevor wir da vertiefend in das Thema einsteigen, einfach mal generell dein erster Eindruck spontan, dein Kommentar zu den Wahlergebnissen.
Also ich glaube, das ist etwas, was uns schwer zu denken geben muss. Und wir müssen uns damit wirklich auch analytisch auseinandersetzen. Und ich denke, wir müssen das nicht einfach lediglich auf dieses Wahlergebnis beziehen oder vielleicht auch auf das der Europawahl, sondern wir müssen Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte zurückschauen, wie ist denn im Grunde genommen all das entstanden, worin wir uns gerade bewegen, aufhalten, worin wir gerade Politik machen. Ich glaube, das ist eine wirklich anspruchsvolle Sache, die nicht einfach nur mit kurzfristigen Themen oder mit schnellen Kommentaren in Talkshows oder auch wie in unserem Podcast zu erledigen ist. Da steckt deutlich mehr dahinter.
Ja, generell nehmen wir ja schon seit geraumer Zeit wahr, dass unsere Gesellschaft, wie heißt es so schön, wir sind gerade in einem Transformationsprozess, unsere Gesellschaft ist in einem Wandel inbegriffen. Ein Ausdruck dieses Wandels ist für mich auch eben jetzt das Ergebnis in Sachsen und Thüringen. War das für dich überraschend, dass die AfD derart gut abgeräumt hat?
Nein, im Grunde genommen nicht. Also wenn wir uns Umfrageergebnisse der vergangenen Wochen oder Monate anschauen, ich blicke noch einmal auch zurück auf die Europawahl, aber auch die Zeit davor, dann ist es schon sehr klar, dass wir sehen, die AfD ist zum Beispiel die Partei, die gerade wirklich im Aufschwung ist. Und dazu gekommen ist dann noch seit Anfang des Jahres das Bündnis Sahra Wagenknecht, das BSW. Das sind schon ganz eigene Phänomene. Wie gesagt, die, ich meine, wirklich auch nochmal gründlich unter die Lupe genommen werden sollten. Vielleicht auch in einer etwas anderen Art, als wir das in den vergangenen Jahren gemacht haben. Da ist ja eher, ich meine, sagen zu können, eher draufgehauen worden. Mhm. Ich glaube, es braucht da eine deutlich anspruchsvollere Auseinandersetzung.
Naja, es scheint ja offensichtlich zu sein, dass die extremen Flügel im Aufwind sind und die Mitte der politischen Gesellschaft im Moment ein bisschen auszudünnen scheint. Also so würde ich das Wahlergebnis interpretieren wollen, dass es schon offensichtlich ist, dass man mit der Politik, die wir im Moment haben, um es vorsichtig zu formulieren, nicht zufrieden ist und dann auf Flügel ausweicht.
Genau, also das sehen wir auch zum Beispiel am Ergebnis zur französischen Nationalversammlung, wo wir einen starken rechten und einen starken linken Block haben, die auch wirklich Blöcke sind, wenig beweglich. Und in Frankreich gibt es nicht so die Kultur des politischen Kompromisses. Und dann haben wir halt eben einen ähnlich gleich starken Block in der Mitte. Auf diese Art und Weise dann oder mit diesen Verhältnissen Regierungen zu bilden, die auch eine gewisse Stabilität haben, ich glaube, das wird für die Zukunft deutlich schwieriger werden.
Ja, zumal die AfD ja in Thüringen auch in der Lage sein wird, komplett Gesetzesentwürfe blockieren zu können.
Ja, zumindest ist die AfD in der Lage, wesentliche Punkte der Politik zu beeinflussen. Erst einmal bringt sie ins Landesparlament ein erhebliches Gewicht mit ein. Sie hat etwas mehr als ein Drittel der Abgeordneten im Thüringischen Landtag. Schon ein ganz erheblicher Faktor, der da Einfluss nehmen kann.
Bisher haben die Altparteien ja, so wie ich das wahrgenommen habe, eher mit Ausgrenzung, Verboten, Abwertungen und ich sag jetzt mal Demonstrationen gegen rechts auf die AfD reagiert. Scheint ja nicht wirklich von Erfolg gekrönt gewesen zu sein, diese Strategie.
Ich glaube, im Blick auf die Europawahlen hat das für Westdeutschland durchaus noch einmal die AfD ein paar Prozentpunkte gekostet. Aber halt eben nicht so viel, dass es richtig markant ist. Die AfD hat ihr Wählerpotenzial in Westdeutschland wie auch in Ostdeutschland. Das hat man bei der Europawahl gesehen und jetzt auch noch einmal bei den beiden Landtagswahlen vom gestrigen Sonntag. Und das werden die ausschöpfen. Wie wir damit umgehen, ist die eine Sache. Wie wir damit Politik machen, vielleicht auch noch mal eine andere. Also, wir müssen schon sehen, dass wir arbeitsfähige Landesparlamente haben oder Regierungen haben. Ich rekurriere aber noch einmal klar auch darauf, dass wir uns anschauen, wie ist das alles entstanden und welche Lehren ziehen wir daraus? Also ich finde es wirklich, das erlaube ich mir an dieser Stelle einmal bewertend auch zu sagen, schwierig bis hin auch, ja, schlimm, wenn gesagt wird, wir können aus bestimmten Vorkommnissen, die in der Nachrichtenlage vorkommen, ich schaue auf Solingen und die Morde, die dort stattgefunden haben, wir können aus diesen Vorkommnissen nichts lernen. Oder wenn gesagt wird, wir müssen unsere Politik besser erklären. Ich fange mal damit an, dass ich sage, nein, wir müssen zuhören. Wir müssen wahrnehmen, was die Menschen beschäftigt. Und das meine ich jetzt nicht einfach lediglich als Worthülse dahergesagt, sondern damit müssen sich Universitäten und Hochschulen, Stiftungen von Parteien, Gewerkschaften, Unternehmerverbände oder wen auch immer das betrifft, wirklich auseinandersetzen. Und ich wage die These auch zu sagen, wir müssen uns mit der Seele eines Volkes beschäftigen, einer Bevölkerung beschäftigen. Wir können nicht lediglich politische Programme auflegen, hier ein Gesetz verabschieden, da Personen in einem sozialen Bereich, in einer sozialen schwierigen Situation noch einmal mehr versorgen und so weiter, sondern wir müssen uns damit wirklich auseinandersetzen, was die Menschen im Kopf und auch in der Seele beschäftigt.
Was nimmst du da denn wahr?
Wenn wir auf Ostdeutschland schauen, dann merke ich schon, dass die, ich sag das mal so, bitte richtig einordnen, die Volksseele ist wirklich richtig angespannt. Und das entlädt sich in diesen Wahlergebnissen.
Woher kommt das? Also warum ist diese Volksseele das, wobei ich jetzt die AfD, um es wirklich gleich einzuwerfen, nicht als ein ostdeutsches Thema sehe. Also ich denke schon, dass das eine bundesweite Erscheinung ist.
Ja, aber wir sind jetzt einen Tag nach diesen Landtagswahlen, die uns
beschäftigen. Ich wollte es nur mal kurz sagen, weil das war ja auch in den Berichterstattungen ein sehr wohlgewähltes Ziel zu sagen, das ist ein Problem des Ostens. Die AfD ist kein Problem des Ostens.
Nein, also da gebe ich dir vollkommen recht. Nur in der Analyse müssen wir, glaube ich, die ostdeutschen Bundesländer vom Westen der Republik ein wenig unterscheiden, weil da schlicht und einfach auch eine andere Geschichte vorliegt.
Okay, dann lass uns mal einen Blick zurückwerfen.
Also wenn ich auf die ostdeutschen Bundesländer schaue, die Bevölkerung, die es dort gibt oder gegeben hat, gab, dann habe ich den Eindruck, dass es dort ein großes Misstrauen gibt. Allem gegenüber, was vom Staat kommt, was aus der Politik kommt. Also wenn ich jetzt mal eine Kette von historischen Ereignissen aneinanderreihe, dann ist 1918 der Erste Weltkrieg zu Ende gegangen. Die Monarchie in Deutschland ist zusammengebrochen. Die zelebriert wurde mit Pauken und Trompeten. Großes Tsching de Rassabum, typisch preußisch. Großspurige Reden wurden gehalten, Propaganda wurde gemacht, der Sieg des Ersten Weltkriegs wäre nahe und so weiter und so weiter. Und dann bricht in Deutschland die Monarchie auseinander. Sie bricht zusammen und wird abgelöst von der Weimarer Republik.
Aber das betrifft ja den gesamten Osten und auch...
Ja.
Okay, Entschuldigung.
Lass mich versuchen, das zu erklären. Okay. Ich schaue jetzt wirklich auf
den Bereich. Weil wie gesagt, da sehe ich jetzt noch nicht, wo das nur ein rein Ostproblem ist.
Nein, ich schaue jetzt mal auf die Bevölkerung in diesen neuen Bundesländern und was die geschichtlich im Grunde genommen erlebt haben in den letzten gut 100 Jahren. Dann wurde nach dem Ersten Weltkrieg das monarchistische System abgelöst von der Weimarer Republik. Ein gut gemeinter demokratischer Ansatz, der im Grunde genommen letztlich auch gescheitert ist, weil die Demokratie zu schwach war, wurde abgelöst von der nationalsozialistischen Diktatur. Also der Weimarer Republik konnte man nicht vertrauen. Das Ergebnis der nationalsozialistischen Diktatur war die Kapitulation 1945. Es tat sich ein verbrecherischer Abgrund auf, der dann auch noch einmal dargelegt wurde. Also auch diesem politischen Bereich konnte man nicht vertrauen. Und die Diktatur der Nazis wurde abgelöst durch die rote Diktatur der Kommunisten, der SED und dem, was dann halt eben daraus erfolgt ist. Also die haben ein Volk eingesperrt, die haben die Mauer gebaut, Grenzbefestigungen gebaut, haben Landwirte enteignet, Betriebe zusammengefasst in volkseigene Betriebe und so weiter. Auch da gibt es keine Grundlage, dem Staat und der Politik Vertrauen entgegenbringen zu können, weil immer eingeschränkt wurde. So, und dann ist halt eben 89 die Mauer gefallen. Große Euphorie in der Bevölkerung. Es wurde konsumiert, was das Zeug hält. Auf der anderen Seite wurden allerdings auch Betriebe geschlossen, weil sie wirtschaftlich nicht haltbar waren, tragbar waren. Naja, und das beschäftigt natürlich Menschen. Also welche Eindrücke haben die Menschen in diesem Gebiet der ostdeutschen Bundesländer vom Staat, von der Politik? Ich glaube, das ist zum Beispiel so dargelegt, wie ich es gerade versuche zu skizzieren, ein ganz skeptischer, ein ganz misstrauischer.
Da lässt du aber genau den Teil jetzt aus, bei dem ich finde, der ist auch für dieses heutige Wahlergebnis mitverantwortlich. Denn schauen wir uns doch mal genau an, was nach dem Mauerfall passiert ist. Findest du, dass die Bundesrepublik Deutschland, damalige Bundesrepublik Deutschland, sich, um es auf relativ simpel jetzt auszudrücken, sich korrekt verhalten hat der ehemaligen DDR gegenüber?
Also ich glaube, da sind grobe Fehler gemacht worden.
Genau, darum geht es. Also es ist, natürlich haben die eine Historie, von der sie kommen, der Osten. Aber ich glaube auch, dass da, ich sage nur Stichwort Treuhand, also der Kapitalismus des Westens, um es mal aus meiner Sicht so zu formulieren, hat den damaligen Osten eiskalt erwischt.
Ja, also man muss, glaube ich, schon klar sagen, dass die ostdeutschen Betriebe im wirtschaftlichen Gefüge dann des Westens, der Europäischen Gemeinschaft, heute Europäischen Union, nur schwierig bestehen konnten. Mhm. Also unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten muss man klar sagen, haben die sehr klare Nachteile gehabt und es war nicht wirtschaftsfähig. Das muss man klar sagen. Die Überlebensfähigkeit ist praktisch nicht gegeben gewesen. Auf der anderen Seite sind natürlich allerdings auch Wirtschaftsführer oder Politiker ziemlich großspurig aufgetreten und haben gesagt, wie es zu laufen hat, ohne halt eben zuzuhören und wahrzunehmen, Mensch, nochmal, was beschäftigt euch denn und wie gehen wir damit um? Und ich glaube, das ist sicherlich ein gewisser Fehler gewesen. Das muss man ganz klar sagen. Also der Abbau von Industrie, den ich verständlich finde, ist aber wenig mitfühlend gewesen. Mhm. Und auch das ist etwas, was den Menschen auf der Seele liegt. Also wir haben da wieder einen Bereich, der Misstrauen hervorbringt in einem denkenden Kopf, in einem empfindenden Wesen, Mensch nun einmal. Und das muss sich irgendwie, das entlädt sich irgendwie.
Ja, es war auch ganz interessant, es gab beim MDR eine Dokumentation, was denn die Menschen da beschäftigt. Und das ging wirklich bis hin zu, hier liegen überall Kippen rum, hier liegt überall Schmutz rum, das in anderen Ländern ist das nicht, warum ist das jetzt bei uns so? Die Bauten sind alle nicht mehr bewirtschaftet, die jungen Leute gehen alle weg. Also das heißt, da gab es auch ganz andere Themen als das, was ich so in den Mainstream-Medien öffentlich diskutiert wahrgenommen habe. Das heißt, das, was du sagst, stimmt. Die einzelne Volksseele scheint was ganz anderes zu beschäftigen als das, was im großen Politzirkus in Berlin wahrgenommen wird.
Genau. Und die Machart aus Berlin zum Beispiel ist, wir legen ein politisches Programm auf. Mhm. Damit ist ein Gesetz verabschiedet. Aber es ist den Menschen noch nicht wirklich entgegengekommen. Es hilft vielleicht dem Portemonnaie, aber nicht dem empfindenden Geist. Ich spreche fast seelsorglich. Ich bitte das jetzt nicht falsch zu verstehen. Das ist überhaupt nicht weichgespült oder so, sondern es geht mir darum, wie begegnen wir den Phänomenen, die uns gerade in Wahlergebnissen, ich möchte sagen, entgegenschlagen. Das sind Schläge, die wir gerade bekommen. Mhm. Und jeder, der ein Faible für unser demokratisches und freiheitliches Bewusstsein hat, für unsere Grundordnung hat, der muss sich doch fragen, wie gehen wir damit um? Und ich sage noch einmal, es kann nicht richtig sein, dass wir aus bestimmten Dingen nicht lernen oder wir Politik besser erklären müssen. Wir müssen die Menschen verstehen. Und wenn dann es Parteien gibt, die sich den Anschein geben, das wage ich dann schon zu behaupten, wir verstehen euch, wir sind auf eurer Seite, wir haben begriffen oder begreifen, was euch beschäftigt, wir machen Familienfeste und eigentlich ist es ein Wahlkampfauftritt, dann suggerieren die, ja, wir wissen, was euch beschäftigt, was in eurem Wesenskern, sag ich mal, vorgeht. Eine AfD zum Beispiel, auch ein Bündnis Sarah Wagenknecht, die geben sich als Arbeiterpartei, also als Partei des sogenannten kleinen Mannes. Das ist eine Flanke, die die SPD zum Beispiel geöffnet hat. Die haben da etwas hinter sich gelassen. Spätestens mit der Agenda 2010 ist das klar zutage getreten. Sie sind eine Studienratspartei, so sagte man in den 80er Jahren. Also der Wandel von der klassischen Arbeiterpartei, die Verständnis dafür hat, was den kleinen Mann beschäftigt, wie er hochkommt, wie er sich weiterbildet und entwickelt. Da haben die vieles hinter sich gelassen. Und das ist ein Vakuum, das eine andere Partei zum Beispiel füllt. Das ist doch ein logisches Vorgehen. Das ist doch eine logische Entwicklung.
Ja, gepaart natürlich mit dem Gefühl, dass man im Moment politisch gegängelt wird, dass man politisch, ideologisch überrumpelt wird, dass man vorgesetzt bekommt, was man zu denken hat, was man zu glauben hat, wie man zu reden hat, was man zu tun hat. Das ist schwierig.
Und damit sprichst du Stichworte an, die dann auch halt eben den Westen beschäftigen. Mhm. Also das eine sind die ostdeutschen Phänomene, also das Misstrauen in Staat und Wirtschaft. Wie gesagt, in den Schritten dargelegt, die ich gerade nur kurz skizziert habe, ohne jeden Anspruch auf Vollständigkeit, aber es ist mein Eindruck. Für den Westen kommt dann halt eben noch einmal eine gewisse, ja, Gängelung hinzu. Wie habe ich zu sprechen? Stichwort Gendersprache. Mhm. Wie habe ich tolerant zu sein gegenüber dem ganzen LGBTQIA+-Bereich? Wie habe ich mich zu ernähren? Vegetarisch ist schon out oder gar nicht mehr aktuell. Es muss, wenn es richtig läuft, vegan sein. Mit allen Schwierigkeiten, die auch damit verbunden sind. Da wollen wir auch mal ehrlich sein. Man hat immer so dieses Gefühl, es gibt die, ja, besseren Menschen. Die AfD drischt auf die sogenannten Gutmenschen ein. Ist auch eine Propagandageschichte, gar keine Frage. Aber es wird Gefühl und damit vermittelt, was einen im Kern schon angreift, sag ich mal.
Ja, was man als zutiefst antidemokratisch empfindet. Also ich finde es immer sehr interessant, dass wir im Moment so viel über den Begriff, also das ist, ich habe noch nie so häufig in meinem bewussten politischen Denken den Begriff Demokratie wahrgenommen. Also ständig wird erzählt, wir müssen zur Demokratie erzogen werden. Wir müssen neue demokratische Werte aus dem Köcher ziehen. Wir müssen uns wieder lernen, demokratisch zu verhalten. Jetzt höre ich, wir müssen ein stabiles, demokratisches Parteienfundament haben. Und ich glaube, dass das ein Problem ist, wenn man gerade mit so Begriffen wie Demokratie um sich wirft, sich selbst als einzig wahre Demokratie begreift und gleichzeitig aber jetzt eine große Wählerschaft und das Ergebnis dieser Wählerschaft ausgrenzt.
Ja, also Demokratie heißt, wir müssen uns mit Personen und Personengruppen auseinandersetzen, die uns auch möglicherweise so überhaupt gar nicht gefallen.
Das ist Demokratie.
Wir müssen allerdings auch in unserer Demokratie in gewisser Weise wehrhaft sein. Auch da müssen wir aufpassen, das muss man auch klar sagen. Also es geht darum, demokratische Werte hochzuhalten und nicht Demokratismus zu betreiben. Also Demokratismus als Übersteigerung, Übertreibung der Demokratie. Sondern wir müssen da schon in gewissen Leitplanken uns aufhalten. Die AfD macht es durchaus schwer, innerhalb dieser Leitplanken zu verbleiben, sag ich mal. Also es gibt ja auch andere europäische rechte Parteien, die mit der AfD nicht zusammenarbeiten wollen, weil sie halt eben auch zum Beispiel geschichtsrevisionistisch unterwegs ist. Französische Rechte mögen das nicht, wenn irgendwie doch die SS im Nationalsozialismus als etwas wahrgenommen wird oder propagiert wird, was auch einen ehrenvollen Inhalt oder ehrenvolle Taten vollzogen hat. Das fällt französischen Rechten schon verdammt schwer zu glauben, auch Italienern oder anderen auf dem Balkan. Also da muss man schon auch ein bisschen aufpassen.
Aber bei Giorgia Meloni, der Aufschrei, der da durch die Welt und auch durch Europa gegangen ist, der hat sich ja anscheinend in dem Ausmaß gar nicht bewahrheitet.
Na, Giorgia Meloni wird man erstmal abwarten müssen. Also zunächst einmal ist sie in der Lage gewesen, für Italien eine stabile Regierung auf die Beine zu stellen. Und sie ist durchaus in der Bevölkerung geachtet. Da muss man mal gucken. Ich ergänze auch einmal auch um Viktor Orban, also der mit wirklich auch richtig guten Ergebnissen wiedergewählt wird. Also er trifft, genau wie Giorgia Meloni, auch durchaus den Nerv der Bevölkerung. Und auch Marine Le Pen, die können wir mögen oder nicht, trifft den Nerv ihrer Wählerschaft. Und das ist nicht wenig.
Aber dann lass uns doch mal konkret, frage ich dich jetzt konkret, was würdest du denn jetzt für Thüringen vorschlagen? Was wäre aus deiner Sicht ein demokratisches Verständnis für eine Regierungsbildung? Also eine Minderheitenregierung? Oder wäre es jetzt demokratisch an der Zeit zu gucken, ist eine Regierungsbildung mit der AfD und der CDU möglich?
Also für Thüringen muss man klar sagen, dass es Björn Höcke ausgesprochen schwer macht, eine Regierung zu bilden. Mit ihm und seiner AfD, die auch durch ihn massiv geprägt ist. So, was macht jetzt ein Demokrat daraus? Also ich bin in der glücklichen Lage, halt eben nicht eine Regierung in Thüringen bilden zu müssen.
Wir spekulieren ja nur.
Ich glaube, das ist wirklich ausgesprochen schwierig. Also die CDU als zweitstärkste Kraft mit in etwa 24%, da etwas auf die Beine stellen zu lassen, das wird, glaube ich, ausgesprochen schwierig. Denn sie müsste im klar linken Spektrum Koalitionspartner oder Kooperationspartner finden. Inwiefern das mit Sozialdemokraten oder dem Bündnis Sarah Wagenknecht machbar und möglich ist, da weiß ich nicht, welche Ergebnisse da zustande kommen. Also das ist schon ausgesprochen schwierig. Also wir merken, oder ich merke, dass so dieses Stichwort Brandmauer ausgesprochen anspruchsvoll ist, einzuhalten. Ich wage auch zu behaupten, dass es tendenziell kaum möglich sein wird. Also in der aktuellen Situation ist die AfD rund um Björn Höcke sicherlich, ja, ich möchte schon behaupten, kein adäquater Koalitions- oder Kooperationspartner.
Sie haben eine demokratische Mehrheit eingefahren.
Ja.
Und da kann man ja jetzt den Menschen, die die AfD gewählt haben, im Osten nicht sagen, ja, wir haben das gehört, aber wir machen jetzt trotzdem die Brandmauer und machen unser Ding. Also ich provoziere das jetzt mal ein bisschen, weil es mir genau darum geht, wenn du vorher sagst, es geht um die Volksseele und jetzt hat die Volksseele entschieden und wird aber mit ihrer Entscheidung auf gut Deutsch nicht für voll genommen. Das halte ich für problematisch. Also ich finde, da jetzt ausschließlich aus einer Parteiensicht drauf zu gehen, schwierig, gerade weil du auch vorher meiner Meinung nach zu Recht mit der Volksseele argumentiert hast.
Also ich glaube, es gibt einen erheblichen Unterschied zwischen der AfD und ihren Protagonisten.
Aber da gehen wir mal den Fall, vielleicht sagt Björn Höcke, dass er zurücktritt oder dass er auf das Ministerpräsidentenamt verzichtet, wenn dafür seine Partei durchaus in der Regierung mitsitzt. Ist ja denkbar.
Also ich glaube, die AfD in Thüringen ist nicht lediglich Björn Höcke, sondern da gibt es weitere, wie gesagt, Protagonisten, die da den Parteiapparat doch massiv beeinflussen. Und die stehen, glaube ich, durchaus auch in einer gewissen Abgrenzung zur Wahlbevölkerung. Also das ist nicht unbedingt deckungsgleich. Ich glaube, da gibt es schon durchaus ziemliche Scharfmacher und man muss gucken, ob man mit denen eine arbeitsfähige Regierung bilden kann. Und da kommt der Analytiker vielleicht, na wahrscheinlich sogar sehr sicher, recht schnell zu dem Ergebnis, nein, das geht so einfach nicht.
Aber also wie willst du dann diese Volksseele zufriedenstellen?
Das möchte ich eben noch mal durchaus ausführen. Also es gibt schon einen Unterschied zwischen den Funktionären innerhalb der AfD und denjenigen in der Bevölkerung, die bestimmte Überlegungen, Gedanken und auch ja ein Gespür für Situationen so haben. Und das wird halt eben von Parteifunktionären durchaus auch ausgeschlachtet, entsprechend bearbeitet, verarbeitet mit Agenturen und wie auch immer. Also ein Parteiapparat steht ja durchaus dahinter, der etabliert ist und funktionsfähig, das muss man ja klar sagen. So, also es gibt schon einen gewissen Unterschied da. Ich habe ja eingangs dieser Folge gesagt, wir müssen analysieren, wie tickt die Bevölkerung, was empfindet sie, wie denkt sie, was belastet sie, was liegt der auf der Seele.
Aber ich finde, das kommuniziert doch die Bevölkerung sehr deutlich, auch im Westen. Also wenn ich das mal zusammenfassen darf, würde ich davon sprechen, nach Solingen, die Menschen möchten auf ein Volksfest gehen, ohne Angst um ihr Leben haben zu müssen. Klar. Die Menschen möchten in ein Schwimmbad gehen mit ihren Kindern, ihrer Familie, ohne belästigt zu werden. Die Menschen möchten ein stabiles wirtschaftliches Einkommen haben. Die Menschen möchten ein eigenes Haus haben. Die Menschen möchten Eigenheim haben. Die Menschen möchten eine gute Gesundheitsversorgung haben. Die Menschen möchten ein gesichertes Sozialleben haben. Also ich denke, das, was die Menschen in dieser Republik wollen, liegt doch relativ klar auf der Hand.
Und da muss halt geschaut werden, ob zu diesen Themen eine tragfähige Regierung gebildet werden kann. Ich glaube, da ist die AfD und auch das Bündnis Sarah Wagenknecht noch zu voll von Krawallmachern. Ich glaube, dass da wirklich auch noch einmal eine Veränderung in diesen Parteien stattzufinden hat, um dann möglicherweise eines Tages doch
halt... Und so lange regiert jetzt eine Partei, die aus Empfinden, wenn ich jetzt nach deiner Volksseele gehe, aber deren Bedürfnisse der Bevölkerung gar nicht mehr wahrnimmt. beziehungsweise die als irrelevant oder geringfügig oder hat nicht verstanden, was wir wollen, welche größere Vision wir verfolgen für dieses Land. So, das heißt, ich finde, der breite Wunsch der Bevölkerung, nach dem, was ich alles gerade skizziert habe, den sehe ich nicht gespiegelt in den Aktivitäten oder in den Handlungen der aktuell Regierenden. Und mir geht es jetzt nur darum, wenn wir das aushebeln, weil wir sagen, da gibt es aber noch Funktionäre, die noch nicht kompatibel sind, weiß ich nicht, ob das nicht kontraproduktiv ist und ob das nicht noch zu einem weiteren Anstieg von AfD und BSW-Wählern führen wird, eben weil das Volk sich in seinen Bedürfnissen, in seinen Grunderwartungen nicht gespiegelt und nicht gewertschätzt und nicht gehört wird.
Das ist sicherlich ein Problem. Die Fragestellung ist, wie wird in Thüringen und auch in Sachsen in nächster Zeit eine Regierung gebildet? Wir sprechen hier in diesem Podcast, wie ich finde, eher über politische Kultur. Ich kann hier nicht großartig auf das Tagesgeschäft, sag ich mal, eingehen, weil ich auch keine Verantwortung für Thüringen oder Sachsen habe.
Wir reden ja einfach, aber wenn du sagst, wir müssen den Menschen mehr zuhören und ich spiegel dir jetzt das mal, von dem ich ausgehe, vermute, dass es sie beschäftigt und ich höre am gesamten Wahlabend nur, oh Gott, oh Gott, oh Gott, und wir müssen jetzt gucken, dass wir eine demokratische Parteienbildung hinbekommen. Und dann frage ich mich, ich habe am ganzen Wahlabend nicht einen einzigen Satz gehört, egal welcher politischer Couleur, von jemandem, der gesagt hat, ich verstehe das, was die Wähler uns damit sagen wollen. Und ich verstehe das, dass es jetzt an der Zeit ist, danach zu handeln, darauf einzugehen und dementsprechend auch wirklich eine Politik zu machen, die Politik, Polis, zum Wohle des Volkes ist.
Also da kann ich ja mitgehen. In der Tat war der gestrige Abend eher vom, ja, ich möchte fast sagen, Schock geprägt, beziehungsweise von dem schwierig gewordenen Auftrag, irgendwie eine Regierung zustande zu bringen. Das hat die Berichterstattung und auch die Statements verschiedener Politiker am gestrigen Abend deutlich dominiert. Mir geht es noch einmal, will ich das sagen, eher um die politische Kultur in unserem Land. Und mit der müssen wir uns deutlich stärker auseinandersetzen, als das mit politischen Programmen.
Was verstehst du unter politischer Kultur?
Noch einmal, was beschäftigt die Menschen?
Das habe ich gerade skizziert.
Ja, und wie gehen wir dann allerdings auch durchaus mittel- oder auch langfristig mit diesen Thematiken um? Gestern Abend war es geprägt vom Gedanken, kurzfristig, also die nächsten Wochen, eine Regierung bilden zu können. Mir geht es noch einmal darum, tiefer, ich sag mal, in die menschliche Seele hineinzuschauen, in die Seele der Wählerinnen und Wähler, die es dort gibt, und zu schauen, was sie beschäftigt. Und dann entsprechend damit umzugehen. Das betrifft wirklich auch alle Parteien, die des demokratischen Spektrums, aber halt auch diejenigen, die am Rande stehen, die extreme Positionen haben. Wie gehen wir hier gut und fair miteinander um? Und damit müssen wir uns auseinandersetzen. Das mag jetzt ein bisschen naiv klingen alles, das gebe ich alles wohl zu.
Das ist nicht naiv, sondern ich frage mich einfach, wie lange wollen Sie noch zuhören? Weil das Volk antwortet doch gerade. Also das Volk nutzt doch seine Möglichkeit zur Kritik, nutzt doch seine Möglichkeit zu demonstrieren, nutzt doch seine Möglichkeit, am Wahltag ein Kreuz zu machen, was absolut nicht einer demokratischen Partei entspricht.
Ja.
Das Volk spricht, aber ich habe nicht den Eindruck, dass es wahrgenommen wird. Ausnahme mache ich jetzt, also so wie ich das verfolgt habe, hat Herr Kretschmann ja wirklich einen sensationellen Wahlkampf gemacht und ist ja wirklich kreuz und quer durch die Lande gefahren, um den Menschen dort zuzuhören. Und es ist ja auch richtig, wenn er sagt, man kann diese Brandmauer vielleicht in dem Ausmaß, wie es angedacht war, nicht aufrechterhalten, weil was mir fehlt ist, ich habe bis zum heutigen Tag ganz wenig über eine inhaltliche Auseinandersetzung mit der AfD gehört, sondern es wird einfach generell anti-rechts, gegen rechts. Diese Partei hat ja auch ein Parteiprogramm, wo es ja auch Schwächen gibt, wo sie ja nicht unangreifbar ist. Ebenso Sarah Wagenknecht, das ist eine Partei, die auf eine Person konzentriert ist und fokussiert ist. Also das heißt, diese politische Debatte fehlt mir komplett, sondern es wird so mit generellen, das geht nicht, das dürft ihr nicht wählen, das dürft ihr doch wählen. Das ist Gängelung. Das ist Gängelung des Volkes Willen und das ist nicht in Ordnung. Das ist nicht Demokratie. Das ist kein guter politischer Umgang mit dem Wähler.
Und da sticht in der Tat der sächsische Ministerpräsident durchaus heraus, der wirklich durch sein Bundesland gefahren ist, zugehört hat und das dann auch halt eben angesprochen hat. Er eckt damit auch durchaus in seiner Partei an. Das muss man klar sagen. Aber dieses Anecken werden wir, ich möchte behaupten, in allen möglichen Parteien, ja, haben müssen. Wir brauchen das. Also das aufrichtige, echte Zuhören und das dann halt eben auch ins Gespräch bringen und damit umgehen. Nicht im Sinne von pädagogisch-psychologischen Programmen, sondern mit wirklich anpackender, zupackender, auch handwerklich gut gemachter Politik. Und da werden wir uns mit auseinandersetzen müssen. Also ich glaube, das findet auch durchaus statt. Also eine AfD, die wir heute haben, von Björn Höcke geprägt oder den anderen Protagonisten, wird sich ja auch im Laufe der kommenden Jahre verändern. Also dieses Wahlergebnis macht ja auch etwas mit der AfD. Und irgendwann ist der, ich sag mal, Hochmut, die Euphorie des Erfolges des gestrigen Abends auch verflogen und man muss irgendwie in den Alltag kommen und Politik machen. Also auf der kommunalen Ebene findet das durchaus statt. Da gibt es durchaus auch, glaube ich, eine große Kritik an dem, was die CDU-Parteiführung auf Bundesebene als Brandmauer ausgegeben hat. Da sehen auch vernünftig denkende Menschen, das können wir so im Grunde genommen nicht aufrechterhalten.
Im Arbeitsalltag.
Genau, wenn wir im Arbeitsalltag die Themen anzugehen haben, die Dinge anzugehen haben, wenn wir Ratsbeschlüsse brauchen, um das zu bauen oder da eine Straße herzulegen oder hier einen Radweg oder eine Kindertagesstätte. So, im politischen Kleinkram, sag ich mal, wird das verdammt schwierig. Ja, und dann wird da auch durch die AfD ein gewisser Prozess gehen, sag ich mal, der dann die AfD möglicherweise ja eher koalitionsfähig macht. Allerdings glaube ich auch nicht, dass das mit diesem Wahlergebnis, also dieses Sonntages, so einfach so machbar ist, mit der AfD, die wir aktuell haben.
Was mir viel eher Sorge macht, ist, dass ich das Gefühl habe, dass diese extremen Flügelparteien gefühlt viel näher am Volk dran sind als die Altparteien. Das spiegelt sich schon dadurch wieder, wenn eine Bundesinnenministerin nach einem so grauenvollen Attentat wie in Solingen eher davon spricht, wir lassen uns nicht spalten. Es ist sofort, es fließt überall immer dieses gegen rechts. Es wird sofort in diesen rechtsextremen oder generellen extremistischen Kontext gestellt. Es wird politisch geantwortet, aber nicht aus der Sicht des Volkes. Und das macht mir ein bisschen Sorgen, wenn diese Diskrepanz zwischen dem Volkeswillen und dem, was politisch wahrgenommen wird, weiter auseinandergeht, diese Schere. Dann, glaube ich, werden wir eines Tages hier alle ganz böse aufwachen.
Ja, also man muss schauen, was denkt die Bevölkerung, was braucht sie, was will sie.
Aber das sagt sie und ich habe im Moment nicht das Gefühl, dass sie wahrgenommen wird.
Richtig. Das ist.
Weil sie sagt es.
Das ist ein Problem. Deswegen plädiere ich ja dafür, klar hinzuschauen, was sagt die Bevölkerung. Und ich bin auch klar dafür, das gründlich zu analysieren und auch halt eben in Tagespolitik, in politische Programme einfließen zu lassen. Wir müssen da mehr Rücksicht nehmen. Das nützt alles nichts.
Ja, und Sie müssen wirklich anfangen, also auch ein Bundeskanzler, der am Tag danach sagt, ich mache mir Sorgen über das Wahlergebnis der AfD. Das hinterlässt natürlich bei mir als ganz einfachem Bürger das Gefühl, ja, mein Gott, ihr guckt gerade zu, ihr guckt schon seit 5 Jahren zu, ihr guckt seit 10 Jahren zu, wie die Ergebnisse der AfD steigen. Und setzt das nicht in Verhältnismäßigkeit mit eurer eigenen Politik. Ihr setzt, da gibt es keine Korrelation zwischen dem Anstieg der AfD und eurer Politik. Und das ist das, was mich wirklich auch kolossal nervt.
Wie gesagt, man muss klar schauen, wer ist die AfD, was macht sie, was sagen sie. Da können einem auch die Haare zu Berge stehen. Also Geschichtsklitterung und solche Sachen, das sind Dinge, die gehen einfach nicht. Da muss man klar sich auch, ich sag mal, der historischen Verantwortung als Deutscher stellen, was aus diesem Land im Grunde genommen seit 1933 entstanden ist. Und die Folgen 1945 dann entsprechend waren. Und was da passiert ist. Das ist eine Aufarbeitungspflicht, die AfD, das sage ich sehr klar, zu erbringen hat. Die anderen Parteien haben zu erbringen, was beschäftigt die Menschen und wie kommen wir lösungsorientiert zu einer Politik, die tragfähig ist und die unser System erhält. Also im Moment hat man ja durchaus den Eindruck, ich habe ihn zumindest, dass die Art und Weise, wie wir gerade Politik machen, wie Politik gemacht wird, eher dazu beiträgt, dass diese Wahlergebnisse zustande kommen. Wie gesagt, es entlädt sich ja durchaus etwas.
Ich finde, es entlädt sich nicht nur, sondern meine Befürchtung ist, dass die Altparteien vollkommen an Glaubwürdigkeit verlieren werden und zwar noch weiter verlieren werden. Weil wenn der einzige Umgang mit der AfD ist, Alice Weidel ist ein Nazi, dann ist das nachweislich eine Frau, die in der Schweiz in einer lesbischen Beziehung mit ihrer farbigen Lebenspartnerin lebt. Das sehen doch die Menschen, dass das absurd ist. Und ich weiß nicht, wann die Altparteien endlich aufwachen von ihrem Kurs der Diffamierung der AfD. Das wird nicht reichen. Es reicht nicht, im Bundestag zu sitzen, im Parlament zu sitzen und einfach zu diffamieren und abzuwinken und zu beleidigen. Das bringt es nicht. Das ganz im Gegenteil. Das führt, finde ich, gerade auch zu dem, dass die AfD weiterhin gewinnt und gewinnt und gewinnt. Und das macht mir viel mehr Sorgen.
Da ist was dran. Ganz eindeutig. Also da ist etwas dran. Diese Art und Weise der Diffamierung, wir sprechen nicht mit Nazis und so weiter, das ist für mich eher ein Ausdruck von Hilflosigkeit.
Das merken die Menschen.
Genau. Sie wissen nicht, diejenigen, die so sprechen, ich spreche nicht mit Nazis und so weiter, die wissen nicht, mit diesen Phänomenen umzugehen. Und damit müssen wir uns auseinandersetzen. Das noch einmal wiederhole ich dieses Plädoyer, ganz klar. Und die Parteien verfügen über Stiftungen und Hochschulen gibt es, jede Menge. Die Gewerkschaften, sage ich noch einmal, hört auf das, was von dort aus analysiert wird. Ich nehme ein Beispiel, die Gewerkschaft der Polizei. Da sind viele Frauen und Männer als Polizistinnen und Polizisten unterwegs, die wissen, was auf der Straße vorgeht, wie die Zustände sind in bestimmten Stadtteilen oder wo auch immer. Die wissen auch eine Kriminalitätsstatistik zu lesen. So, und wir hören aus der Politik eher etwas, was ich als Schönrederei bezeichnen würde. Es ist alles immer verständnisvoll und solche Sachen. Nein, also klare Kante zeigen durchaus. Das muss man klipp und klar sagen. Also wenn man heute ein Knöllchen bekommt, wenn man bei Rot über die Ampel fährt oder im Außenbereich 30 Stundenkilometer schneller ist als das, was auf dem Schild angeschlagen ist, dann ist man ruckzuck seinen Führerschein los und wird streng sanktioniert. Und auf der anderen Seite stehen dann halt eben, ja im Grunde genommen, Freiräume, rechtsfreie Räume, in denen Personen agieren können, in der Art und Weise, wie sie dann agieren. Und das ist kriminell bis ins Verbrecherische hinein. Das muss man sich auch mal vorstellen. Also wo ist denn da die Verhältnismäßigkeit, wenn Personen, die kriminell sind, einen Migrationshintergrund haben, die abgeschoben werden können, halt eben nicht abgeschoben werden. Also die Frage müssen wir uns doch mal stellen. Und so dumm ist die Bevölkerung nicht, da klar zu unterscheiden und dann entsprechend auch politische Entscheidungen treffen zu können mit dem kleinen Kreuzchen am Wahltag. Die Wahlbeteiligung übrigens in den neuen Bundesländern und auch die zur Europawahl war ausgesprochen hoch für unsere Verhältnisse. Also Menschen sind motiviert dann auch, ins Wahllokal zu gehen und ihr Kreuzchen zu machen. Und das werden sie auch weiterhin tun.
Ja, aber gerade mit dem Migrationsthema, dass halt Abschiebungen nicht durchgesetzt werden, was mir da auch generell auffällt, ist, es wird nie eine politische Verantwortung in Berlin übernommen. Also es wird dann auch sehr auf die Kommunen abgewälzt, auf die Landtagsebene abgewälzt, dass du nicht das Gefühl hast, dass die Politiker für ihre Entscheidungen Verantwortungen übernehmen. So, sondern wenn sie Entscheidungen getroffen haben, die sich nicht durchsetzen lassen oder die nicht Früchte tragen, sind aber immer alle anderen schuld. Und da macht man es sich auch sehr einfach. Und das nehmen die Bürger ja durchaus wahr.
Also ich glaube, jede Ebene versucht, auf die andere Ebene abzuwälzen. Das ist nun einmal in einem föderalen System schnell möglich, sag ich mal.
Wir haben eine Regierung, die versucht, alles über noch mehr Gesetze zu regeln, über noch mehr Erlasse zu regeln. So, das heißt, das führt letzten Endes zu einer katastrophalen Überbürokratisierung. Es geht nicht mehr der schnelle Weg, es geht nicht mehr die kurze Entscheidung, es geht nicht mehr, also auch Bundespolizisten hast du angesprochen, Polizeigewerkschaften, die erhalten ja gar nicht die Möglichkeiten zu handeln, weil wieder überbürokratisch diese Menschen zurückgeführt werden müssen in die Kommunen. Und ich habe das Gefühl, dass da sehr viel Gesprächsrunden stattfinden, sehr viele Diskussionen stattfinden, wie etwas vonstatten gehen kann, wo die Probleme sind. Es ist alles sehr problemfokussiert und sehr wenig lösungsorientiert. Ja, so ein alter Chef von mir hat gesagt, am Ende des Tages will die Säge sägen.
Also ich bin davon überzeugt, dass mehr Gesetze und Verordnungen nicht mehr Gerechtigkeit schaffen, sondern sie verkomplizieren letztlich das Leben.
Richtig.
Weil alle nur noch darauf achten, diese Gesetze oder Verordnungen oder die Durchführungsbestimmungen einzuhalten. Es sind schwierige Umstände, die du hier ansprichst.
Also wir sehen schon, Jan, es gibt eine ganze Fülle an Themen, die die Menschen beschäftigt. Das können wir gar nicht jetzt in einer Podcast-Folge aufarbeiten. Also ich denke, wir werden noch mal was zu den Kulturen, den verschiedenen Kulturen, Migration und so. Dazu sollten wir schon mal noch was machen. Ich möchte jetzt aber abschließen, weil wir kommen auch wirklich schon zum Ende unserer heutigen Podcast-Folge. Ich möchte trotzdem noch mal jetzt den Kreis schließen und noch mal auf die Wahlergebnisse von Thüringen und Sachsen zurückkommen. Da steht ja in dem Jahr noch eine weitere Wahl an, Brandenburg. Wie ist da deine Prognose?
Ich vermute, dass es so weitergehen wird. Mhm. Warum sollte es anders laufen? Also wenn Lehren nicht gezogen werden, geht es so weiter. Und wir haben im September 2025 Wahlen zum Deutschen Bundestag. Und wenn sich nichts ändert, geht es so weiter. Schlicht und einfach.
In dem Sinne danke ich dir wieder für diese Podcast-Folge. Bitte hinterlasst doch mal euren Kommentar. Ihr das seht, wie ist eure Haltung dazu? Soweit war jetzt unser Beitrag. Du möchtest noch was sagen?
Ja, auch ich möchte sagen, also hinterlasst bitte einen Kommentar. Gerne auch noch mal ein paar Stichworte, die wir weiter bearbeiten können. Wir freuen uns darauf, auch das zu bearbeiten, was euch beschäftigt. Also wir haben mit dieser Podcast-Folge vielleicht noch weitere Themen angestoßen. Was ist, wenn Kulturen aufeinander prallen? Wie gehen wir in unserer Gesellschaft miteinander um? Welchen Stellenwert hat Demokratie und welche Form von Demokratie brauchen wir? Also der ganze Themenbereich der politischen Kultur beschäftigt uns sehr. Wir brauchen dazu gerne auch eure Kommentare und Meinungen und Stichworte.
In dem Sinne, ich danke dir, Jan.
Bis die Tage.
Ciao.
Das war Medienapostel, der vertikale Podcast. Mit Jan-Wilhelm Witte und Kirsten Mulach. Du willst keine neue Folge verpassen? Dann abonniere uns jetzt. Bis zum nächsten Mal. Stay on the Rock.